Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Und da begrüßt sie ganz herzlich am Mikrofon Katrin Heise. Schönen guten Morgen wünsche ich. Kinder und Jugendliche entwickeln sich zu Tyrannen und sind immer weniger gesellschaftsfähig. Dieses Phänomen beobachtet mein heutiger Gast hier im Gespräch und will seit fast 10 Jahren mit seinen Büchern dagegen steuern. Ich begrüße den Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff. Schönen guten Tag ins Bonner Studio.
Ja, guten Morgen, Frau Heise.
Guten Morgen. Wenn ich Ihr jüngstes Buch richtig lese, Herr Winterhoff, dann stellen Sie immer schlimmere Zustände fest. Heißt das, die Gesellschaft hat sich inzwischen an kindliche Tyrannen gewöhnt, wir werden und lassen uns alle tyrannisieren?
Nein, es ist halt immer die Schwierigkeit, wenn man einen solchen Titel macht, dass man meint, die Kinder sind tyrannisch. Es geht gar nicht um den Punkt, dass Kinder tyrannisch sind, sondern um das tragische Moment, dass immer mehr Kinder heute keine Chancen mehr haben, sich in ihrer Psyche zu entwickeln auf den Stand des Erwachsenenalters. Das heißt, grundsätzlich ist das Verhalten, das wir an den Tag legen, abhängig davon, auf welchem Entwicklungsstand wir sind. Und wenn jetzt immer mehr Jugendliche auf dem Stand von kleinen Kindern bleiben, sehen sie die Welt auch nur aus sich heraus, drehen sich um sich, sind nicht arbeitsfähig und nicht lebenstüchtig. Das sehen sie ja an den Zahlen, dass wir heute schon über 50% Heranwachsende haben, die nach Schulabschluss nicht herkömmlich arbeitsfähig sind.
Also wir haben viel zu besprechen. Das auf jeden Fall von Kindern und Jugendlichen, die nach Michael Winterhoff nicht mehr gesellschaftsfähig sind. Herr Winterhoff, hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Buchtitel wie »Warum unsere Kinder Tyrannen werden«, »SOS Kinderseele« oder »Tyrannen müssen nicht sein« oder jüngst »Die Wiederentdeckung der Kindheit« sind fast alles Bestseller aus der Feder meines Gastes. Und das ist der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff, der mir aus Bonn zugeschaltet ist. Herr Winterhoff, bevor wir ausführlich zu Ihrer Arbeit und zu Ihren Büchern und Thesen kommen, möchte ich mal die Chance ergreifen, die Person Michael Winterhoff näher kennenzulernen. Weil es auch immer um Kindheit geht, würde mich Ihre Kindheit auch schon interessieren. Was ist da so Ihre erste Erinnerung?
Och, das ist jetzt eine sehr spontane Frage. Ich habe viele Erinnerungen. Es gab sehr schöne Erinnerungen. Ich habe sehr viel gemacht in der Jugendarbeit. Schon als Kind war ich in Jugendgruppen drin, in Kindergruppen drin, habe sie nachher selbst geleitet. Ich war aktiv im Malteser Hilfsdienst. Also wir haben viele schöne Dinge erlebt und gemacht.
Ich bin
natürlich sehr aktiv, aber ich bin natürlich in einer anderen Zeit groß geworden.
1955 sind Sie geboren.
55 geboren, in der man eben Kinder ganz anders gesehen hat. Kinder hatten damals zu parieren, zu funktionieren. Es gibt ja diesen berühmten Satz, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, das galt damals noch. Und es gab also auch durchaus Schläge, auch für mich zu Hause oder in der Schule, erste, zweite Grundschulklasse. Das war eine ganz andere Sicht auf Kinder.
In was für eine Familie sind Sie hineingeboren? Haben Sie Geschwister?
Ja, ich habe noch 3 Geschwister. Ich bin das zweite Kind. Ich habe eine ältere Schwester, 2 jüngere Brüder. Und mein Vater war Konditor und wir hatten ein Café in Bonn. Und von daher war immer auch der Geschäftshaushalt und der Familienhaushalt etwas vermischt. Und auch am Wochenende haben natürlich meine Eltern gearbeitet.
Das heißt, man musste auch ziemlich schnell Verantwortung übernehmen, nehme ich an.
Ja, ich war schon als Kind sehr gerne mit in der Backstube und wir haben sonntags dann natürlich den Erdbeerkuchen gemacht.
Und durften Sie selber was essen oder dann immer nur für die anderen?
Ja, das war schon damals sehr geregelt. Das heißt, es gab auch ein Stück Kuchen eher am Sonntag und in der Woche hatten wir schon mal Glück, wenn was abfiel. Mhm. Das war dann beim jüngsten Bruder anders, der durfte jeden Tag Kuchen essen. So hat sich das dann so ein bisschen aufgeweicht.
Sie sind in Bonn, glaube ich, aufgewachsen.
Ja, ich bin Bonner. Ich bin in Bonn aufgewachsen, ja.
Wenn ich das so richtig höre, haben Sie eine ziemlich geregelte Kindheit gehabt, also allein schon durch den Familienbetrieb geregelt. Würden Sie trotzdem sagen, behütet oder frei oder war das einfach den Konventionen unterworfen oder den von außen übergestülpten Regeln unterworfen, wie Sie aufgewachsen sind?
Ja, ich würde eher sagen, den von außen gegebenen Regeln. Das war, ich würde meine Kindheit nicht so, wenn man das mit heute vergleicht, als frei empfinden. Natürlich gab es sehr viel Freiräume, die ich auch hatte, wie gesagt, mit Freunden oder in der Jugendgruppe. Aber zu Hause war das schon sehr klar in der Struktur und sehr klar geführt.
Sie haben gesagt, es gab Schläge bei Ihnen, nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule. Gab es dagegen eigentlich auch Rebellion? Konnte man sich wehren oder kam das überhaupt nicht in Frage?
Nein, das kam zum damaligen Zeitpunkt nicht in Frage und das war ja auch noch eine Zeit, in der man, sagen wir mal, gesagt hat, der Lehrer wird das schon richtig machen. Man hat das gar nicht in Frage gestellt, im Gegensatz zu heute, wo man alles in Frage stellt. Aber sagen wir mal, das war damals eben so gegeben. Und wenn man eben über die Stränge geschlagen hat, dann gab es eben dafür eine Bestrafung, wenn es ganz schlimm war, möglicherweise auch mal eine Trachtprügel.
Hat man das dann wieder gemacht? Also haben Sie das dann wieder gemacht trotzdem? Oder hat das eben zur Folge gehabt, dass Sie ja pariert haben dann?
Naja, ich war sicherlich jemand, der wieder über die Stränge geschlagen ist. Mhm. War nicht, wahrscheinlich nicht so einfach für meine Eltern gewesen, war nicht derjenige, der dann nur brav war. Und das führte ja auch dazu, dass ich zum Beispiel in der Grundschule wenig mitgemacht habe, in der Schule habe entdeckt, dass wenn man Hofdienst macht, dass man den Unterricht meiden kann. Wir haben ja auch die Gebüsche ausgeräumt, dann war ich Messdiener, es war wunderbar, auf Beerdigungen zu fahren, dann durfte man, damals war ja schon exklusiv im Taxi fahren, war auf der Beerdigung, bekam noch Trinkgeld und hatte 2-3 Stunden Unterricht verpasst, sodass ich am Ende der 4. Klasse die Empfehlung für die Hauptschule hatte.
Oh, und dann?
Naja, dann war es
zu Hause.
Dass, ja, natürlich, keine Frage. Dann war es so, dass ich zum Glück in der 5. Klasse eine Lehrerin hatte, die hat eher mit uns Kasperle-Theater gespielt als Unterricht gemacht. Das war dann meinem Vater zu bunt und dann hat er mich auf die Realschule getan. Und dann habe ich mit 13, 14 eine für meine Eltern erstaunliche Entwicklung genommen. Ich bin dann zu einem sehr guten Schüler geworden. Ich hatte auf einmal mit 14 Jahren die Idee, ich hatte ein Vorbild mit 25, einen Arzt und einen Jugendleiter, der Chirurg war, da habe ich entschieden, ich will Medizin machen und von jetzt auf gleich war ich der Klassenbeste und ich habe damals auch die Qualifikation geschafft, aufs Gymnasium zu gehen, das war ja neu und habe dann auch noch ein besonderes Gymnasium gebraucht, weil es damals noch das Latinum notwendig war und habe in 3 Jahren dann das große Latinum gemacht und Abschluss gemacht und dann Medizin studiert.
Aber das ist doch verrückt, oder? Wenn man also sieht, der Weg zeigt eigentlich in eine ganz andere Richtung und dann rauft sich dieses Kind oder zieht sich dieses Kind, also dieser Jugendliche, dann doch selbst irgendwie mit Eigenverantwortung da raus. Was haben Sie da fürs Leben mitgenommen? Weil ich meine, darum geht es ja genau, gerade in dieser Phase eben 13-, 14-Jährige, die erstmal gar nichts tun und wo man jetzt heute sagt, ja, die müssen halt auch so ein bisschen Interesse entwickeln. Man kann sie nicht zwingen. Eigentlich ja genau das, was Sie auch erlebt haben, oder?
Naja, das kann man eben mit vielen Kindern von heute nicht vergleichen. Obwohl der Erziehungsstil damals sehr autoritär war, hatte ich eine Chance, mich in meiner Psyche zu entwickeln. Und je älter man ist, desto mehr nimmt man wahr. Und ich habe mich eben sehr früh, das sind ja auch Zufälle, durch Freundschaften und Vorbilder außerhalb der Familie eben in diese Richtung entwickelt und das war dann folgerichtig, dass, sagen wir mal, das Potenzial, das anscheinend in mir ist oder war, dann auch wirklich zum Vorschein kam.
Die Entwicklung der Psyche, eins der Grundthemen in Ihren Büchern. Michael Winterhoff heute hier im Gespräch, der Kinder- und Jugendpsychiater. Sie hören hier im Gespräch den Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff im Deutschlandfunk Kultur. Hat eben eine Menge aus seiner Kindheit erzählt und auch, dass er erst Chirurgie studiert hat, dann aber auf die Kinderpsychiatrie, Jugendpsychiatrie umgesattelt ist. Und Sie betreiben, Herr Winterhoff, seit, ich würde sagen, fast 30 Jahren, 88 haben Sie angefangen, eine Praxis in Bonn. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie heute in Ihren Warteraum treten?
Ja, die Kinder haben sich erheblich verändert, wenn man sie vergleichen würde mit Kindern von vor 10, 15 Jahren. Das heißt, früher, wenn ich in den Warteraum gegangen bin, dann haben die Kinder mit 3 Jahren registriert, 2,5 Jahren, ich bin in einer fremden Umgebung, da kommt jetzt ein fremder Mann rein. Sie haben das, was sie gerade machten, unterbrochen. Wenn sie gespielt haben, standen die auf, hatten noch die Spielsachen in der Hand und haben die fallen lassen, zu den Eltern gelaufen, die ja die Sicherheit bieten. Kinder ab 5 Jahren haben angemessen zu den Eltern mich gegrüßt und die Kinder sind problemlos mitgekommen. Heute ist es so, die Eltern übrigens sind gleichbleibend freundlich geblieben, die haben sich diesbezüglich nicht verändert, werde ich von Kindern gar nicht registriert. Wir haben mittlerweile 12-Jährige, die sitzen am Boden, spielen mit Kindergartenspielzeug, sitzen auf einer Schaukelente, das ist ihnen auch nicht peinlich. Wenn ich sie grüßen will, dann schauen sie kurz auf, aber eine Begrüßung ist nicht wirklich möglich und wenn ich sie bitte mitzukommen, dauert das recht lange, weil sie noch aufräumen oder weiterspielen.
Diese Beobachtungen haben Sie niedergeschrieben, zum Beispiel in Ihrem jüngsten Buch, Die Wiederentdeckung der Kindheit, wie wir unsere Kinder glücklich und lebenstüchtig machen. Sie haben Ähnliches auch in Ihren anderen Büchern beschrieben. Sie erklären, warum Kinder, Sie hatten ja damals, hatten wir ja kurz angesprochen, das Wort Tyrannen im Titel, warum Kinder zu Tyrannen werden, nämlich weil ihnen eben die Kindheit genommen wird, weil Eltern notwendige psychische Entwicklungsschritte nicht mehr zulassen. Sie haben jetzt, glaube ich, die Auswirkung eben geschildert, die Sie beobachten. Aber was konkret meinen Sie, wenn psychische Entwicklungsschritte nicht eingehalten werden oder nicht zugelassen werden?
Also erstmal muss man sehen, dass man die Kinder in ihrer Psyche nur beurteilen kann durch genaue Beobachtung. Und das Zweite, was man sehen muss, ist, wenn Kinder Auffälligkeiten haben, dann liegt es an den Eltern oder an der Gesellschaft. Das heißt, die Eltern, die zu mir kommen, sind sehr engagierte Eltern. Sie haben bewusst ihre Kinder, sie haben alles für ihre Kinder getan. Die Kinder sind auch bestens erzogen und trotzdem auffällig. Und meine Aufgabe ist, diese den Eltern unbewussten Fehler quasi oder Störungen herauszuarbeiten. Und diese Blockaden der Eltern lagen früher an der eigenen Lebensgeschichte. Also wenn man sich als Kind nicht ausreichend anerkannt gefühlt hat, ist die Gefahr groß, dass man die Problematik auf eines seiner Kinder überträgt. Und seit Mitte der 90er zunehmend, heute ausschließlich, sind die Blockaden der Eltern begründet in gesellschaftlichen Veränderungen.
Da möchte ich gerne mal einhaken, weil Sie haben eben gesagt, das ist ja das Erste, was einem einfällt, wenn Kinder, also wenn, bis man zum Kinderpsychiater geht, das ist ja nicht der allererste Schritt, hat man ja offenbar ein Problem oder glaubt es zu haben. Da denkt man als allererstes an die Erziehung, die da nicht funktioniert. Jetzt haben Sie aber gesagt, Eltern erziehen bestens, haben Sie sogar gesagt. Was läuft denn dann aber schief?
Ja, das ist eben für den Laien der Widerspruch. Wir haben uns natürlich in den Jahren 70, 80 sehr mit Erziehungsstilen befasst. Das war auch sehr wichtig. Und ich kann Ihnen auch sagen, alle Kinder, die mir begegnet sind bis 95, waren grundsätzlich auf dem Stand entwicklungsmäßig ihres Alters. Das heißt, jedes Kind, das ich gesehen habe, war wie von alleine mit 3 Jahren kindergartenreif, hat erkannt, ich bin in einem Kindergarten. Das ist eine Erzieherin, an der kann ich mich orientieren. Mit 6 Jahren waren die schulreif, die wollten in die Schule gehen, waren lernwillig, wissbegierig und mit 16 Jahren ausbildungsreif. Und seit 95 hat sich das verändert. Das heißt, hinter dem Verhalten der Kinder steht jetzt die Psyche eines Kleinkindes. Das heißt, der Grundsatz, den der Laie nicht kennt, ist, Entwicklungsalter zieht nach sich, wie ich die Welt sehe, wie ich mich verhalte. Also ein 5-Jähriger benimmt sich nicht im Restaurant, weil er erzogen ist, sondern weil er wahrnimmt. Ich bin in einer fremden Umgebung, da sind Menschen, die möchte ich nicht stören. Ein 3-jähriges Kind würde beginnend Aufträge ausführen, nicht aus Gehorsam, sondern aus Erkennen. Es ist die Mama, die hat was zu sagen. Mit 4 Jahren würde man abwägen, das mache ich besser, sonst gibt es Ärger. Und mit 5 Jahren führt man jeden Auftrag aus. Und darüber konnten die Kinder früher automatisch verfügen, auch in der Zeit, in der ich groß geworden bin. Und durch die Erziehungsstile hat sich der Umgang mit dem Kind verbessert, aber heute können darüber immer weniger Kinder verfügen.
Was mir jetzt eben gefehlt hat bei Ihrer Aufzählung, ist zum Beispiel so der Aspekt, ein Kind erkennt, was möchte ich eigentlich? Es ging jetzt eben nur darum, also Reaktion auf jemanden, der vielleicht dann böse guckt, dann die Mutter möchte lieber was anderes oder ist traurig, wenn ich das so mache oder das mache ich besser, dann so.
Nein, Sie müssen sich das so vorstellen, die Psyche sitzt ja im Gehirn, das Kind kommt auf die Welt und muss ja erstmal die Welt entdecken. Das heißt, die Wahrnehmung des Kindes ist zunächst einmal im Säuglingsalter angenehm, unangenehm. Also die Mutter kusche mit mir, sättigt mich, ist angenehm. Ich werde gewickelt, ist unangenehm.
Ach so, meinst du das?
Und durch Krabbeln und Laufen würde man den Raum entdecken. Also ein kleines Kind schiebt einen Stuhl immer wieder in eine Wand rein. Und durch die Erfahrung, dass das Schluss ist, werden Räume wahrgenommen. So würde man wahrnehmen den Unterschied Mensch-Gegenstand, gewohnte Umgebung, fremde Umgebung, Bezugsperson. Und mit 2,5 Jahren ist das Kind so weit in der Erfahrung durch die Wahrnehmungsorgane, dass es sich am Gegenüber orientiert. Jetzt sind die Reaktionen des Erwachsenen entscheidend, zunächst der engen Bezugsperson, dann der erweiterten. So würde Psyche sich bilden, die kann sich nur bilden am Gegenüber und nur dann, wenn der Erwachsene in sich ruht.
Bei Ihnen in den Büchern spielen 3 Stichworte immer eine große Rolle. Partnerschaft, Projektion, Symbiose. Was ist denn, denn das kritisieren Sie ja, was ist am partnerschaftlichen Umgang mit dem Kind denn verkehrt? Warum, also soll ich denn nicht diskutieren? Ich meine, oder sagen wir so, wann wird das Ihrer Meinung nach gefährlich? Denn Sie halten es für gefährlich.
Also den besten Umgang mit Kindern hatten wir meines Erachtens zwischen 70 und 90. Kleine Kinder wurden als kleine Kinder auch gesehen. Das heißt, kleine Kinder brauchen viel Führung, viel Anleitung, viel Begleiten. Ich muss vieles einüben, auch Entscheidungen für die Kinder treffen. Und je älter sie waren, desto mehr hat man ein modernes Denken dazugelegt, dass man die Kinder einbezogen hat, dass man auch durchaus Dinge besprochen hat oder auch diskutiert hat. Also es ist eine Frage des Alters. In dem partnerschaftlichen Umgang, der heute ja nicht nur von Eltern gewählt wird, sondern auch im Bildungswesen dann platziert wurde, sieht man kleine Kinder schon wie Erwachsene und hat die Vorstellung, dass sie entscheiden könnten und alles von alleine entdecken können. Also wir haben heute Kindergärten, Toberaum, Bastelraum, Café, die fliegen frei durchs Gelände, können sich einen ganzen Tag aussuchen, was sie machen wollen. Das ist fatal, weil sie kein Gegenüber haben, weil sie keine Strukturen erleben können. Und wenn sie den Grundschulunterricht nehmen, der eine Katastrophe für mich darstellt, ein Thekenunterricht, wo sich Kinder viele Dinge selbst beibringen sollen, das ist eine falsche Sicht auf Kinder, da werden nicht mehr Kinder in ihrer Bedürftigkeit gesehen, sondern sie werden schon zum Erwachsenen gemacht. Der Erwachsene entzieht sich der Verantwortung fürs Kind, denn wenn ich Verantwortung trage, dann habe ich viel Zeit fürs Kind und leite es viel an und treffe Entscheidungen.
Und dann kommen als Steigerung eben Projektion und Symbiose, wo der Erwachsene gar nicht mehr unterscheidet zwischen sich und dem Kind.
Ja, so um die Jahrtausendwende habe ich dann beobachtet, dass der Erwachsene immer weniger in eine Position gegangen ist, auch Entscheidungen zu treffen und damit auch dem Kind eine Klarheit gegenüber zu bringen und hat das Kind entscheiden lassen. Das heißt, früher hätte eine Mutter automatisch gesagt, du setzt dich hier an den Tisch, malst ein Bild, ich bin nebenan im Gespräch, dann kam die Frage, was möchtest du denn? Und durch diese Sicht, dass das Kind mich orientieren soll, für mich Entscheidungen treffen soll, kommt es zu einer Machtumkehr. Der Erwachsene wird bedürftig, rutscht quasi in die Kinderposition und das Kind in die Ersatzelternposition.
Das sind jetzt Beobachtungen des Kinder- und Jugendpsychiaters Michael Winterhoff aus seiner Praxis. Herr Winterhoff, über Größenordnung und warum sich Beziehungen so entwickelt haben, sprechen wir gleich hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast ist der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff, der gerade erläutert hat, dass ein Großteil der Kinder und Jugendlichen, die er beobachtet, auf dem Stand, nicht auf dem altersgemäßen, sondern eigentlich dem eines Kleinkindes verharren. Herr Winterhoff, ich habe jetzt noch mal einschränkend gesagt, die Sie beobachten. Denn ich lebe selbst ein Leben mit Kindern, im persönlichen, aber auch im darüber hinausreichenden Kreis. Ich bin also durchaus problembewusst und kenne auch viele Dinge, die Sie angesprochen haben. Nur in welcher Größenordnung bewegt sich das tatsächlich, was Sie schildern, dieses Verharren auf in kleinkindlichen Phasen?
Naja, leider sind die Prozentsätze sehr hoch. Das sehen Sie daran. Ich bin ja mittlerweile im deutschsprachigen Raum international unterwegs, werde angefragt für Vorträge auch von Industrie, gerade von Ausbildern. Und die Frage, ob all das Bemühen, das heute Eltern haben und auch natürlich Lehrer und Erzieher aufgeht, sieht man dann beim Übergang Schule-Beruf. Und da haben wir die Situation, dass über 50% eben wichtige Anteile fehlen. Schauen Sie sich heute mal Praktikanten an oder Auszubildenden. Vielen fehlt Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen. Das Handy ist Ihnen wichtiger als der Kunde, der vor Ihnen steht. Und über all das, was Sie mal gelernt haben, können Sie nicht verfügen. Also das ist schon sehr tragisch und auch sehr beängstigend. Das ist ja auch der Grund, warum ich nach außen trete. Mhm. Es geht nicht darum, ich wollte nie ein Buch schreiben. Es geht nicht darum zu sagen, so sieht es in meiner Praxis aus. Ich wäre froh, wenn das nur in meiner Praxis wäre. Sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und es ist ein Problem, was wir sehr rasch lösen könnten.
Wobei mir zum Beispiel, ich habe dann nochmal nachgeguckt, dann auch wieder die Shell-Studie eingefallen ist, beispielsweise, die ja in regelmäßigen Abständen 2015 das letzte Mal der Jugend bescheinigt, das große wach interessiert, gesellschaftlich aktiv zu sein, Zusammenhalt von Familie und Gesellschaft darauf Wert zu legen und sich eben zu engagieren. Auch dieses mit diesem Engagement, eigentlich das Gegenteil von dem, was Sie gerade sagen, wird doch auch immer wieder der Generation.
Das Problem der Shell-Studie ist, dass es eine Befragung von Jugendlichen ist und nicht eine Befragung von Erwachsenen, wie sie Jugendlichen einschätzen und erleben.
Naja, weil das ein Ernstnehmen der Jugendlichen ist.
Ja, das ist, ich spreche ja auch gar nicht dagegen, ich will es ja nur erklären. Also wenn ich in meiner Praxis die Jugendlichen heute sehe, die haben überhaupt kein Problembewusstsein. Die wissen gar nicht, warum sie zu mir kommen sollen. Selbst wenn gestern Abend noch die dickste Krise in der Familie war. Und wenn sie in meiner Praxis jemanden fragen, sagen wir Hauptschule, Notendurchschnitt 4, was willst du werden? Kommt Pilot, dann sage ich, ja, dann musst du Abitur machen, ja, mache ich auch. Das heißt, diese Kinder und Jugendlichen, die mir in der Praxis begegnen, haben überhaupt keine Möglichkeit, sich realistisch einzuschätzen. Und von daher ist es klar, wenn man sie befragt, dass das alles irrsinnig toll aussieht. Wenn man aber umgekehrt mal spricht mit Ausbildern, mit Betrieben, dann bekommen sie ein ganz anderes Bild, auch wenn sie mit Lehrern sprechen. Ja, wenn sie mal entwickelte Kinder sehen und im Grundschulbereich, sie würden einen Auftrag erteilen, der Klasse holt das Deutschbuch raus, würden die Kinder es tun. Als Ausnahme müsste man etwas dazu sagen. Heute müsste ein Lehrer mindestens 5-mal die Aufforderung geben, bevor die Kinder die Deutschbücher rausgeholt haben. Das heißt, das Problem ist, dass die Kinder, die nicht entwickelt sind, sich nicht auf das Gegenüber einstellen können, sondern immer das Gegenüber auf sich steuern, wie kleine Kinder.
Ja, diese Problematik, wenn Sie sie so schildern, also da fallen einem sicherlich 1-2 Kinder ein in der Umgebung, die sich so verhalten oder auch Probleme. Man hört natürlich auch Lehrer, man hört auch Eltern auf Elternabenden und so weiter klagen. Nur malen Sie ein dramatisches Bild, als ob es tatsächlich, und ich glaube, auf einem Ihrer Bücher steht es auch genau, ein Buch für alle, die verhindern wollen, dass unsere Gesellschaft ihre Kinder eines Tages hassen wird. Das sind Größenordnungen, da läuft es einem ja kalt den Rücken runter. Also was
ja,
da auf uns zurollt.
Das kann ich auch nur sagen. Das ist ja auch so. Es tut mir leid. Also ich wünsche Ihnen, dass Sie recht haben. Ich meine, was mir täglich begegnet und was ich an Rückmeldungen bekomme, sieht die Situation leider anders aus. Und wir könnten das verhindern. Und Sie müssen ja sehen, im Bildungswesen bauen wir immer weiter ab. Wir haben in meinen Augen tragischerweise jetzt auch noch die geschlossene Schreibschrift abgeschafft, Diktate abgeschafft. Das heißt, der Lehrer kann entscheiden, ob er überhaupt noch Diktate macht in der Grundschule. Und stattdessen klären wir Kinder in der 2. Grundschulklasse auf über alle sexuellen Praktiken des Erwachsenen in der Vorstellung, dass sie dann eben nachher tolerant sind. Also das tut mir leid. Für mich als Kinderpsychiater driftet die Gesellschaft weg. Sie wird für mich immer kranker und für die Kinder gibt es immer weniger Chancen, überhaupt eine auch nur annähernde Entwicklung zu nehmen, die wir noch nehmen konnten.
Die Entwicklung in der die psychische Entwicklung, die Sie ja geschildert haben, die einzelnen Abschnitte, da will ich jetzt gar nicht dran gehen oder das irgendwie anzweifeln, da sind Sie sowieso kompetenter als ich. Nur was mein Gedanke immer so ist, wir müssen natürlich die nächsten Generationen auch auf etwas anderes vorbereiten. Sie haben jetzt gerade die Schreibschrift, da gibt es ja Riesendebatten, die ich hier auch gar nicht aufrollen will, aber wir müssen natürlich die nächsten Generationen auf ganz andere Umweltbedingungen einstellen, als wir sie vorgefunden haben. Natürlich müssen die andere Dinge lernen.
Tut mir leid, sehe ich völlig anders als Sie. Es ist einfach so, ich brauche erstmal eine Basis. Eine Basis ist eine Psyche, dass ich über meine Psyche verfüge. Wenn wir jetzt zum Beispiel miteinander sprechen, ist im Augenblick völlig egal, ob ich Hunger habe, ob ich Durst habe, ob ich müde bin, ob ich Lust habe, was ich alles erlebt habe heute schon. Ich muss mich auf Sie einstellen können. Und diese Psychenfunktionen und die Leistung unserer Psyche würde nur gehen, wenn das Kind eine Chance hat, sich an Erwachsenen zu orientieren, die in sich ruhen. Jetzt schauen Sie sich mal bitte den Erwachsenen an, wie dramatisch er sich verändert hat. Gehen Sie mal in die Stadt, schauen Sie in die Gesichter, gehetzt, genervt, gereizt, depressiv, und wenn Sie einen haben, der strahlt und entspannt ist, denken Sie schon fast, der hat Drogen genommen. Das heißt, der Erwachsene verändert sich jetzt in dieser digitalen Welt, weil er sich dauernd überfordert, immer mehr und schafft damit immer ungünstigere Bedingungen für das Kind, sich entwickeln zu können.
Das wollte ich nämlich jetzt mal fragen, warum sich eigentlich die Beziehung, Sie haben ja auch gleich am Anfang gesagt, eben nicht dem Kind ist natürlich der Vorwurf zu machen, das wäre ja auch noch schöner, sondern den nicht erfolgten psychischen Schritten, und das wiederum ist auf die Beziehung zwischen Eltern und Kindern zurückzuführen. Warum entwickeln sich die Beziehungen? Sie datieren es ja auch genau. Mitte der 90er ist Ihnen das besonders da aufgefallen. Früher hatten Eltern, wenn ich Ihren Ansatz richtig verstehe, Intuition und heute nicht mehr. Woran liegt denn das Ihrer Meinung nach?
Also für mich ist der Zusammenhang die digitale Revolution. Das heißt, vor der digitalen Zeit war für unsere Psyche das Leben quasi ein Segen. Das heißt, wir hatten immer mehr Zeit für uns, und je mehr Zeit wir für uns haben, desto ruhiger sind wir, abgegrenzter, desto zufriedener sind wir und desto mehr können wir über Intuition verfügen. Es ist angelegt, mit Menschen umzugehen, es ist angelegt, mit Kindern umzugehen. und man würde aus dem Bauch heraus alles richtig machen. Dann hat uns die digitale Revolution quasi überrollt. Das heißt, für mich geht es um den Punkt, dass wir noch nicht in der Lage sind, mit der digitalen Zeit umzugehen. Das heißt, wenn wir es mal schaffen, dass wir die digitale Möglichkeit, gegen die ich ja gar nicht spreche, so nutzen, dass wir immer mehr Zeit für uns haben, dann haben wir wieder die Verhältnisse wie zuvor, dass wir in uns ruhen und dann machen wir auch alles richtig. Das heißt, ich mache ja nur aufmerksam, dass unsere Psyche heute die Gefahr ist, dass wir unserer Psyche keine Möglichkeit geben zu regenerieren. Der Schlaf reicht nicht aus, sondern die Regeneration würde nur gehen, wenn wir Auszeiten hätten. Wenn Sie nur ein Beispiel nehmen, früher hatten wir automatisch Auszeiten. Wenn Sie früher in den Urlaub gefahren sind, waren Sie 3 Wochen oder 2 Wochen weg.
Ja, nicht aber jetzt erreichbar. Können Sie mir doch nicht erzählen, dass früher in den 3 Wochen Urlaub plötzlich die Familien tutti funktioniert haben und alles paletti war, weil wir alle aus dem Bauch heraus alles richtig gemacht haben. Das ist doch...
Also ich war früher mit der Ausnahme befasst. Wir hatten früher 2 bis 4 auffällige Kinder pro Klasse. Und da, wie gesagt, lag das, wenn es Eltern waren, die erzogen haben an Blockaden aufgrund ihrer Lebensgeschichte. Das hat sich ja nun mal völlig gedreht in eine Richtung, dass wir heute, und das sagen, sind ja die Rückmeldungen von Fachleuten an mich, im Grundschulbereich 70 bis 80% Kinder haben, die gar nicht registrieren, dass sie im Unterricht sind, die gar nicht sich auf den Lehrer einstellen können. Und das ist tragisch, weil diese Kinder, wenn sie Kleinkinder sind, geht die Bildung an ihnen vorbei. Also wir müssten diese Kinder entwickeln, was ja alles möglich wäre. Aber die Entwicklung der Psyche umfasst ja alle zwischenmenschlichen Leistungen, würde nur am Gegenüber gehen. Und wir brauchen dringend personenzentriertes Arbeiten auf den Erzieher, auf die Lehrerin und nicht lernorientiertes, wo das Kind quasi mit sich im luftleeren Raum ist. Wir machen große Fehler, die eben dazu führen, dass die Kinder nicht mehr die Voraussetzungen haben, sich entwickeln zu können.
Michael Winterhoff, wie man vielleicht dagegen steuern kann, das wird auch gleich unser Thema sein. Liebe wartet, aber wahrscheinlich eben auch nicht ewig. Jedenfalls nicht die auf Elternliebe. Unser Thema heute hier mit Michael Winterhoff, Kinderpsychiater, Bestseller, Autor und eben als Kinderpsychiater in der Praxis jeden Tag konfrontiert mit dem, was schiefläuft in der Gesellschaft. Michael Winterhoff zu Gast hier im Gespräch. Herr Winterhoff, wir haben uns ja jetzt ein bisschen darüber auseinandergesetzt, inwieweit man das alles verallgemeinern kann, was Sie in Ihrer Praxis und auch von anderen hören, da widerspreche ich Ihnen ja ganz massiv, dass das nicht auf alle zutrifft. Aber das wollen wir mal so ein bisschen beiseite schieben. Mich würde ja mal interessieren, Sie in Ihrer Praxis, wie gehen Sie denn dann vor? Was raten Sie denn? Sie müssen ja vor allem wahrscheinlich auch bei den Eltern angreifen. Was raten Sie denen?
Naja, zunächst einmal muss man sehen, dass diese Probleme sehr rasch zu lösen sind. Das heißt, die Eltern, die zu mir kommen, kommen im Allgemeinen nur zu 5 Beratungsterminen in 1,5 Jahren. Es sind ja Menschen, die bestens klarkommen, mit Menschen umgehen können, in ihrem Beruf, in ihrem Leben klarkommen, nur nicht mit ihrem Kind. Und der Hintergrund der Blockade ist eben der, dass immer mehr, also die Eltern, die zu mir kommen, quasi nur noch außen gesteuert sind, gar nicht mehr in sich ruhen, nicht mehr über sich verfügen, ob die Mail kommt, ob das Telefon klingelt, das Kind schreit, sie reagieren nur noch. Das heißt, sie agieren nicht mehr. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich agiere, dann entscheide ich oder ich überlegt. Und es gibt ein Phänomen, die Eltern müssten erstmal zu sich kommen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass ich den Eltern sehr nahelege, einen Waldspaziergang zu machen. Dazu wäre die Voraussetzung, dass sie alleine sind, Handy abgeschaltet, nicht joggen, nicht Fahrrad fahren, Kleinigkeit zu essen, zu trinken mitnehmen. Und dann über 4 bis 5 Stunden nur einmalig durch den Wald gehen. Und das Phänomen, kann ich Ihnen sagen, ich mache das seit 2003, trifft immer zu, dass der Mensch, der hat ja im Wald keine Ablenkung, ich habe Wände, ein Dach über mir, 2, 3 Stunden hochgetrieben ist, Gedanken rasen hat, sehr unangenehm der Zustand ist und von jetzt auf gleich sich das verändert. Er ist entspannt, der Mensch, er hat Glücksgefühle, er nimmt den Wald erst wahr, merkt erstmal, in welchem Zustand er vorher war. Das heißt, er gerät nach 2, 3 Stunden in den Zustand, in dem 2000 alle Menschen automatisch noch waren, in sich ruhen.
Herr Winterhoff, da muss ich jetzt lachen. Also im Jahr 2000 waren doch nicht alle Menschen entspannt.
Nein,
aber da gab es auch schon Chefs, die einem zugesetzt haben. Da gab es auch schon, was weiß ich, Krisen.
Es geht nicht darum, dass man entspannt ist. Es geht darum, dass man über seine Psyche verfügt. Das ist was anderes. Und da haben 2000 schon Menschen drüber verfügt. Natürlich gibt es auch im Leben Stresszeiten, auch Zeiten, wo man, was weiß ich, durch die Arbeit sehr aufgefressen ist oder vielleicht, weil man ein Haus baut, wie auch immer. Entscheidend ist, ob ich meine Psyche steuert oder ob meine Psyche von außen gesteuert wird. Und der Mensch gerät gerade jetzt auch durch die Erfindung der Smartphones in einen Zustand der Reizüberflutung. Wir entscheiden viel zu viel, mehr Entscheidungen, als unser Gehirn leisten kann. Und wir sind mit viel zu vielen Informationen überhäuft. Das heißt, der Mensch gerät in einen Zustand, als würden Sie an einem Adventssamstag in der übervollen Stadt Weihnachtsgeschenke einkaufen. Sind Sie nur durch die Schreize bestimmt. Nur, Frau Heise, Sie fragen mich. Ich mache jeden Tag diese Arbeit.
Und wie machen denn die Erwachsenen dann weiter, wenn die von ihrem Waldspaziergang zurückkommen?
Die Eltern haben ja dann erstmal das Erleben, dass sie auf einmal verändert sind. Die werden ab dann auch freiwillig gehen. Es sind mir viele Menschen dankbar, dass sie überhaupt diesen Weg von mir aufgezeigt bekommen haben. Ich bin sehr froh, wenn sie gegangen sind, weil das nicht so einfach ist, weil man sich dazu überwinden muss, weil die Psyche, die im Katastrophenmodus ist, natürlich dagegen steuert. Ich kann nicht 4-5 Stunden mit mir alleine durch den Wald gehen. Wenn man auf Dauer 1-2 Stunden geht, das mache ich zum Beispiel, oder andere Dinge wählt, ob man sich in eine Kirche setzt, ob man Yoga macht. Wenn man sich regelmäßig mit sich erdet, ist man wieder in derselben Verfassung wie früher, dass man in sich ruht, abgegrenzt ist, über Intuition verfügt. Und dann geht es um die Beratung der Eltern, wie sie sich täglich verhalten müssen, dass die Kinder oft von dem Stand eines Kleinkindes auf den Stand ihres Alters kommen. Und diese Nachreifung der Kinder, wenn sie so wollen, geschieht über 1,5 Jahre. Und dazu sind nur 4 Beratungstermine notwendig. Das heißt, wir könnten auch die Kinder im Kindergarten und in der Grundschule auf den Stand ihres Alters bringen, wenn wir personenzentriert arbeiten und wenn wir die tatsächliche Problematik, die dahinter ist, nämlich die fehlende Reife der Kinder, erkennen.
Das ist ja eine gute Nachricht. Also wenn man jetzt Ihren Gedanken folgt, also dass man es auf jeden Fall mit gutem Willen rückgängig machen kann, beziehungsweise die Kinder auf den Weg bringen kann. Das sehen Sie
auch. Wenn man sich auf das Experiment einlässt, und das ist eben sehr schwer, weil die Psyche dagegen steuert. Aber wenn der Mensch sich einlässt darauf, dass er einfach eine gewisse Zeit auf sich gestellt ist, und das ist beim Waldspaziergang erfahrungswert 4-5 Stunden einmalig, dann ist wieder der Mechanismus klar, dann bringe ich mich nicht mehr in die Überforderung, nicht mehr das Gerät bestimmt mich oder das Kind bestimmt mich, sondern ich bestimme das Gerät, ich verfüge über mich. Wenn mich jemand anspricht, entscheide ich, ob, wann und wie ich mich zuwende, hingegen in dem anderen Zustand entscheidet immer der andere. Und das ist eben wichtig, dass die Kinder erleben, dass der Erwachsene nicht mehr zu steuern ist. Kleinkinder brauchen uns, Kleinkinder, also ein Säugling steuert uns 24 Stunden, aber je älter die werden, desto mehr müssen sie auch erleben, dass sie uns nicht permanent steuern können.
Jetzt erscheinen Ihre Bücher regelmäßig seit, ich glaube, 2008. Um bei diesem Bild, bei dem Waldbild zu sein, fühlen Sie sich da nicht manchmal als Rufer im Walde? Ihre Bücher werden sehr, sehr viel gelesen, Bestseller, wie gesagt. Aber eine Änderung ist ja aus Ihrer Sicht ja eigentlich eher zum Schlechten hin. Sind Sie da nicht manchmal selbst verzweifelt?
Nein, überhaupt nicht. Erstmal ist es so, ich tue hier meinen Teil. Meine Aufgabe ist aufzuklären, was ich versuche auf verschiedenen Wegen. Auch jetzt zuletzt, indem ich 1990, 2017 gegenüberstelle. Nicht in der Vorstellung, dass 1990 besser war, sondern was war anders, was war entscheidend anders, damit es eben geklappt hat mit den Kindern, dass wir die Kindheit erleben konnten, die Kinder. Nein, da bin ich auch nicht verzweifelt. Ich habe auch nicht die Aufgabe, eine Gesellschaft aufzuhalten, sondern ich helfe sehr vielen Menschen, das sehen Sie an der Rückmeldung. Es sind viele Menschen auch, sagen wir mal, bestärkt in dem, was sie jeden Tag machen, dass das richtig ist, weil ja die Orientierung immer mehr in eine Richtung geht, dass die Kinder auf sich gestellt sind und alles alleine machen sollen. Das irritiert natürlich auch viele. Aber meine Aufgabe sehe ich auch darin, als Nächstes hier nochmal deutlich zu machen, dass auch im Bildungswesen große Fehler passieren, die nicht sein müssten. Und wir müssten doch nur mal bereit sein, mal anzuhalten und mal einfach zu schauen, was liegt denn daran, was wir falsch machen, was können wir ändern. Und nicht in einem Wahn zu sein, wo wir immer weiter verändern, immer weiter abbauen. Für mich ist das, was heute mittlerweile in der Grundschule läuft, unerträglich.
Wie haben Sie das eigentlich bei Ihren eigenen Kindern erlebt, als Sie? Sie haben ja selber Kinder.
Ja, meine Kinder sind ja vorher geboren. Ich kann Ihnen auch sagen, also 88, 91, kann ich Ihnen sagen, dass die Eltern, die zu mir kommen, wenn sie ihre Kinder vor 95 hätten groß werden lassen, hätten sie mich nie gebraucht in der Beratung. Die Belastung des Erwachsenen ist ja immer größer geworden und je belasteter der Erwachsene ist, desto geringer ist die Chance, dass diese Entwicklung gelingt.
Das würde ich jetzt unterschreiben. Michael Winterhoff, Kinder- und Jugendpsychiater und Bestsellerautor. Ich danke Ihnen ganz herzlich für
sehr
dieses
gerne,
Gespräch und diesen Austausch. Sicherlich werden viele Leute sehr angeregt sein, zu Hause an den Radio- oder auch Computerapparaten. Seine Bücher, Ihre Bücher sind im Gütersloher Verlagshaus erschienen. Als letztes gerade das von Ihnen angesprochene Buch, wo Sie 1990 und 2017 Kindheiten gegenüberstellen. Die Wiederentdeckung der Kindheit ist der Titel. Herr Winterhoff, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Heise.
Morgen an dieser Stelle hören wir Christa Moog, die ein Literaturhotel betreibt. Und gleich geht's weiter mit Literatur nach den Nachrichten, nämlich mit der Lesart und Frank Meyer. Mein Name ist Katrin Heise und ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag.